Es ist mir eine große Freude, heute Gottes lebendiges und kräftiges Wort mit euch teilen zu dürfen. Und bevor wir dieses heilige Wort Gottes öffnen, möchte ich euch einladen zu einem Gebet. Lieber himmlischer Vater, hab du Lob und Dank, dass wir dein Wort jetzt öffnen dürfen. Hab du Lob und Dank, dass du uns aus Liebe dein Wort gegeben hast, wo wir deinen wunderbaren Charakter erkennen können. Und lieber Vater, wir bitten dich, dass du unser Herz öffnest, dass du ganz persönlich zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen, und dass du jeden Einzelnen von uns näher zu dir ziehst. Halte du bitte alle Störungen fern und segne uns mit deinem Heiligen Geist nach deiner Verheißung. Und wir danken es dir in Jesu Namen. Amen. In der heutigen Predigt wird es um eine sehr bekannte Geschichte gehen. Und es gibt wohl keine Geschichte in der Bibel, die bekannter ist als diese. Als ich mit Mitte 20, das ist jetzt so ungefähr 15 Jahre her, als ich mit Mitte 20 angefangen habe, die Bibel zu lesen, habe ich so gut wie nichts daraus gekannt. Doch diese Geschichte kannte ich ganz gut. Denn ich habe sie jedes Jahr an dem einzigen Tag, an dem ich in der Regel in die Kirche gegangen bin, gehört. Es handelt sich um die bekannte Weihnachtsgeschichte in Lukas Kapitel 2, die Verse 1 bis 20. In dieser Geschichte steckt viel mehr als das, was man in den Kirchen dieser Welt in der Regel darüber hört. Und wer in diese Geschichte noch tiefer eintauchen möchte, dem empfehle ich dieses wunderbare Buch als Ergänzung. Der Sieg der Liebe. Und da geht es im 4. Kapitel um die Weihnachtsgeschichte, um Lukas 2. Früher hieß dieses Buch das Leben Jesu. Und ich werde heute einige Zitate daraus auch vorlesen, um noch tiefer hineinzusteigen. Und ich möchte auch gleich mit dem ersten Zitat beginnen. Das ist ein ganz kurzes. Die Geschichte von Bethlehem ist ein unerschöpfliches Thema. In ihr verborgen liegt die Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Mit Gottes Hilfe möchte ich euch ein paar kostbare Perlen aus dieser Geschichte näher bringen. Wir werden die einzelnen Verse von Lukas 2, 1 bis 20 nacheinander durchgehen und ich lade euch ein, mit mir diese Verse zu lesen. Und wir wollen beginnen mit den ersten 5 Versen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machten sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Es war kein Zufall, dass der römische Kaiser Augustus genau zu dem Zeitpunkt eine Schätzung seines Reiches angeordnet hat, zu dem Maria hochschwanger war. Es war kein Zufall, dass Maria und Josef, beide aus dem Geschlecht von König David, genau zu dieser Zeit aufgrund des kaiserlichen Befehls nach Bethlehem ziehen mussten. Denn wo sollte der verheißene Messias laut dem Alten Testament geboren werden? In Bethlehem. Dies finden wir im Propheten Micha im Kapitel 5, Vers 1. Dort heißt es: Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Der Messias sollte aus dem Geschlecht Davids kommen, und so sollte er auch in der Stadt Davids geboren werden. Bethlehem. Der heidnische Kaiser Augustus war zu dieser Zeit der mächtigste Mann der Welt. Doch wurde er, ohne es zu wissen, von einem viel mächtigeren als Werkzeug gebraucht, vom allmächtigen Gott. Verse 6 und 7. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Gott hat es zeitlich so geführt, dass seine Jahrhunderte vorher gegebene Prophezeiung sich erfüllte. Der Messias wurde tatsächlich in Bethlehem geboren. Vers 7 möchte ich gerne näher mit euch betrachten, denn in diesem Vers steckt eine tiefe Erkenntnis. Wer kam da? Wer kam in diesem kleinen, hilflosen Baby zur Welt? Es war der Sohn Gottes, der Schöpfer des ganzen Universums. Der Schöpfer wurde selbst zum Geschöpf. Er suchte sich keinen anderen Planeten aus, wo er zum Geschöpf wurde, sondern diesen Planeten hier. Den Planeten, der in Rebellion, der in Sünde gefallen ist. Gleich im ersten Satz dieses wunderbaren Buches, das Leben Jesu oder der Sieg der Liebe, lesen wir im 4. Kapitel: Der König der Herrlichkeit ließ sich herab, Knechtsgestalt anzunehmen und unter harten und widrigen Verhältnissen auf Erden zu leben. Warum hat er das getan? Ganz einfach, weil er uns liebt. Weil er uns liebt. Dieser Planet ist wie das verlorene Schaf in Lukas 15, dem der gute Hirte aus Liebe nachgeht, weil es sich verlaufen hat und nicht mehr nach Hause findet. Jesus empfand den Himmel nicht länger als Paradies, während wir Sünder verloren waren, seine geliebten Geschöpfe. Er kam, um uns nach Hause holen zu können. Er möchte die Ewigkeit nicht ohne uns verbringen. Der Bräutigam kam, um seine Braut, die ihn mit seinem schlimmsten Feind betrogen hat, zurückzugewinnen. Er nahm den Kampf gegen Satan auf, den wir nie hätten gewinnen können. Er kam als Licht in die Finsternis, um für uns einen Weg heraus aus der Finsternis ins Licht zu ebnen. Wo genau in Bethlehem wurde unser Schöpfer denn geboren? In einer Futterkrippe, in einem Stall. Maria und Josef hatten keine andere Unterkunft gefunden. Ich möchte euch wieder ein Zitat vorlesen aus dem Leben Jesu. Doch in der Stadt ihrer königlichen Vorfahren kannte und beachtete man Josef und Maria nicht. Müde und ohne ein Obdach zu haben, zogen sie die lange, enge Straße entlang von einem Ende bis zum anderen und suchten vergebens eine Unterkunft für die Nacht. Es gab für sie keinen Platz mehr in den überfüllten Herbergen der Stadt. Endlich gewährte ihnen ein dürftiger Stall Obdach für die Nacht. Und hier wurde der Erlöser der Welt geboren. Von der ersten Sekunde seines Lebens hat Jesus Ablehnung erfahren. Von der ersten Sekunde seines Lebens hat Jesus ein erniedrigendes Leben geführt. Später einmal in Matthäus 8, Vers 20 sagt Jesus: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Dies ging schon bei seiner Geburt los. Jesus ist als Gottes Sohn in eine arme Familie hineingeboren worden. Wer hat dies eigentlich entschieden? Wer hat entschieden, dass er in Bethlehem geboren wird, in einem Stall und in eine arme Familie hineingeboren wird? Er selbst? Er selbst. Vor seiner Menschwerdung. In Einheit mit seinem Vater. Das ist wirklich ein erstaunlicher Punkt. Stellt euch einmal vor, ihr habt eine Reise gewonnen. Und ihr könnt ins Reisebüro gehen und euch aussuchen, was auch immer ihr wollt. Jedes Hotel dieser Welt steht euch frei zur Verfügung. Was würdet ihr wählen? Ich kann euch sagen, was ich wählen würde. Ich würde das beste Hotel wählen, das ich finden könnte. Und mich so richtig verwöhnen lassen. Doch nicht so Jesus. Ich denke, niemand von uns würde sich für eine einfache Herberge bei einer armen Familie entscheiden und zu Beginn in einem Stall übernachten. Doch genau das hat Jesus getan. Er hätte sich auch eine reiche Familie aussuchen können. Ein Leben im Luxus. Es gab viele reiche Familien in Jerusalem und darum herum. Er hätte die Ereignisse zuvor auch so lenken können, dass Maria und Josef Reichtum erlangen, wenn er schon gerade diese beiden als Familie haben wollte. Doch all das hat er nicht getan. Er vermied allen äußeren Glanz. Jesus nahm eine vollständige Erniedrigung auf sich. Warum? Jesus wollte nicht äußerlich als König erkannt werden, sondern es ging ihm um das, was Gott ganz besonders ausmacht: den Charakter. Jesus wollte keine Anhänger haben, die ihm wegen Äußerlichkeiten oder weltlichen Dingen nachfolgen. Denn diese Dinge retten uns nicht. Wenn du Jesus nicht aus Liebe nachfolgst, sondern weil du dir Ruhm und Reichtum versprichst, dann wird der Tag kommen, wo du ihn wie Judas, der genau danach trachtete, ins Angesicht verraten wirst. Ich denke, dass wir alle unter besseren Umständen geboren wurden als der Sohn Gottes. Jesus hat sich bewusst so weit erniedrigt, damit auch die Ärmsten, auch die Kinder, die auf der Straße geboren werden, sich mit ihm identifizieren können. In dieser Geschichte von Bethlehem ist nicht nur ein Tadel für unser menschliches Streben nach Ruhm und Reichtum enthalten, sondern auch ein Tadel für unseren menschlichen Stolz. Dreimal wird in dieser Geschichte erwähnt, dass Jesus in der Krippe geboren ist. Dreimal werden wir darauf hingewiesen, um darüber nachzudenken. Der Schöpfer des Universums hat den Himmelsthron eingetauscht mit einer Futterkrippe in einem Stall und hat die Gemeinschaft mit seinem Vater und den anbetenden Engeln eingetauscht mit jenen Tieren im Stall. Was für eine Erniedrigung, was für eine Demut. Diese armselige Geburt war erst der Anfang seines erniedrigenden Lebens. Und wir sind oft nicht mal bereit, auf unseren Bruder oder unsere Schwester in der Gemeinde zuzugehen und aufgrund menschlichen Stolzes um Vergebung zu bitten, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Oder wenn wir wissen, der andere hat etwas gegen uns. Stolz. Stolz. Wir können viel lernen aus dieser Geschichte. Würden wir doch nur mehr auf unseren Herrn und Heiland Jesus Christus schauen, der sich so unendlich weit erniedrigt hat für uns. Und wie weit wir uns auch immer erniedrigen mögen in unserem Leben, wir kommen nicht mal ansatzweise an die Erniedrigung Jesu heran. Um diese unendliche Erniedrigung Jesu noch deutlicher zu machen, möchte ich euch ein Zitat nicht vorenthalten. Wieder aus dem wunderbaren Buch des Leben Jesu. Hätte der Sohn Gottes Menschengestalt angenommen, als Adam noch unschuldig im Paradiese lebte, dann schon wäre solche Tat eine geradezu unbegreifliche Herablassung gewesen. Nun aber kam Jesus auf die Erde, nachdem das Menschengeschlecht bereits durch 4 Jahrtausende im Dienst der Sünde geschwächt worden war. Und dennoch nahm er wie jeder andere die Folgen auf sich, die das unerbittliche Gesetz der Vererbung zeitigte. Das Erleben seiner irdischen Vorfahren lehrt uns, worin diese Folgen bestanden. Mit einem solchen Erbteil belastet, teilte er unsere Nöte und Versuchungen und gab uns das Beispiel eines sündlosen Lebens. Jesus nahm nicht die menschliche Natur Adams vor dem Sündenfall auf sich, sondern die menschliche Natur Adams nach dem Sündenfall. Er hat sich aller menschlichen Schwachheit unterworfen. Nur so konnte er auch wirklich versucht werden wie wir und beweisen, dass ein Leben in Harmonie mit Gott wirklich möglich ist, auch für uns. Er hat sich der menschlichen Versuchung aber nicht nur ein paar Tage oder Wochen ausgesetzt, sondern über 30 Jahre lang. Hätte Jesus in dieser Zeit auch nur eine einzige Sünde getan, auch wenn es nur in den Gedanken gewesen wäre, so wäre der Erlösungsplan gescheitert. Und Jesus hätte kein Anrecht mehr auf den Himmel gehabt. Er hätte selbst einen Erlöser gebraucht. Solch ein hohes Risiko ist Jesus und auch der Vater für uns eingegangen. Was für eine Liebe! Was für eine Liebe! Nicht erst am Kreuz, am Ende seines irdischen Lebens, können wir erkennen, was für einen wunderbaren Charakter Gott hat und wie sehr er uns liebt, sondern gleich zu Beginn, wenn wir demütig die Krippe betrachten. Verse 8 bis 12. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen. Und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. In der gleichen Gegend, in der einst der junge David seine Schafe gehütet hatte, hüteten auch jetzt Hirten ihre Herden. Diesen Hirten wurde verkündigt, dass der wahre Hirte gekommen ist. Der gute Hirte aus Psalm 23, der seine Schafe behütet in der sündendunklen Nacht. Jetzt eine interessante Frage. Warum offenbart der Engel gerade diesen Hirten die Geburt des Messias? Bethlehem war ja voller Menschen. Warum ist der Engel nicht dorthin? Oder nicht nach Jerusalem, zum Tempel, zum Hohepriester, zum Hohen Rat, zu den Schriftgelehrten, um die frohe Botschaft zu verkündigen? Passend hierzu heißt es in Psalm 112, Vers 4, den Frommen oder den Aufrichtigen geht das Licht auf in der Finsternis von dem Gnädigen, Barmherzigen und Gerechten, also von Gott. Den Hirten ging das Licht buchstäblich auf in der Finsternis, weil sie aufrichtig waren. In dem Buch des Leben Jesu und auch in dem Buch Der große Kampf oder Vom Schatten zum Licht lesen wir, dass sie sich in diesen stillen Nachtstunden über den verheißenen Messias unterhielten. Gott hatte sein Volk vorbereitet auf die Ankunft des Messias. Und er hatte es sehr gut vorbereitet. Er hatte ihnen nicht nur den Geburtsort des Messias vorhergesagt, sondern auch die Zeit seines Kommens in Daniel 9. Zusätzlich wurden wenige Monate zuvor dem Priester Zacharias verkündigt, dass die Menschwerdung Christi bevorstehe. Auch war mit Johannes dem Täufer schon der Vorläufer des Messias auf wundersame Weise geboren worden. Seine Geburt, also die von Johannes dem Täufer, und die wunderbare Bedeutung seiner Aufgabe hatten sich überall verbreitet. Aber wo war Gottes Volk? Wo war es, um bei diesem wichtigsten Ereignis der bisherigen Weltgeschichte dabei zu sein? Wo waren all die angeblichen Kinder Gottes, um ihren Herrn zu empfangen? Den Schriftgelehrten und Pharisäern war das lebendige Wort Gottes anvertraut worden. Sie hätten mit ehrfurchtsvoller Hingabe die Schriften über die Ankunft des Messias studieren sollen. Sie hätten die Zeichen der Zeit erkennen und die unmittelbare Ankunft des Verheißenen dem Volk verkündigen sollen. Doch jetzt kommt das Traurige. aufgrund ihres ehrgeizigen Strebens nach Macht und Ehre bei den Menschen, hatten sie es versäumt, sich selbst und auch das Volk auf die Ankunft des Messias vorzubereiten. Selbst im Tempel von Jerusalem, in dem die Morgen- und Abendopfer täglich auf das Lamm Gottes hinwiesen, selbst dort wurden keine Vorbereitungen getroffen, um das Lamm Gottes zu empfangen. Jesus Christus. Ich finde es wirklich erstaunlich und auch schockierend, wie Satan es geschafft hat, trotz all der Vorhersagen, trotz all der Wunder Gottes, die Gottes Volk von dieser überaus großen Freude fernzuhalten. Wie Satan es geschafft hat. Gleichgültigkeit durchdrang leider das ganze jüdische Land. Eigennutz und Weltsucht machten die Herzen für die Freude und den Segen, den Gott so gerne schenken wollte, unempfänglich. Nur wenige, leider nur wenige, wie diese Hirten, sehnten sich danach, ihren Erlöser zu schauen. Wie traurig und verwundert muss doch der ganze Himmel gewesen sein. So etwas kann uns doch nicht passieren, oder? So etwas wird uns doch niemals passieren. Wirklich? Wie viel wahren Glauben wird Jesus denn vorfinden bei seinem zweiten Kommen? Leider genauso wenig wie damals. Lukas 18, Vers 8. Auch unter Gottes bekennendem Volk. Leider werden auch dann nur sehr wenige vorbereitet sein. Uns ist als königliches Priestertum auch diese kostbare Schrift anvertraut. Und die Bibel enthält viel mehr Texte über Jesu zweites Kommen als über sein erstes. Satan möchte auch uns, wie die Pharisäer damals, wo er es geschafft hat, von dem Studium dieses heiligen Wortes abhalten. Auch uns möchte er ablenken mit der Welt, damit wir die Freude, die Gott uns schenken möchte, nicht erleben. Und leider fallen auch heute noch die meisten darauf rein. Nicht nur von den Heiden dort draußen, sondern von Gottes Volk. Satan schafft es auch heute noch, wie damals, vor 2000 Jahren, uns zu verblenden. Und mögen wir daraus lernen. Für uns ist dies aufgeschrieben. Sie hatten die Prophetie zwar bekommen, das Volk, die Schriftgelehrten, aber sie hatten trotzdem nicht die Zeichen der Zeit erkannt. Auch wir stehen in der großen Gefahr, aufgrund weltlicher Gelüste und weltlicher Bestrebungen, es zu verpassen, uns auf die Ankunft unseres Erlösers vorzubereiten. Und ich möchte jetzt ganz besonders uns als Adventisten ansprechen, die wir doch den Namen haben, auf die Wiederkunft Jesu zu warten, dass wir besonders aus den Fehlern der damaligen Priesterschaft lernen mögen. nicht damit Jesus auch für uns wie ein Dieb in der Nacht kommen wird. Zwischen den Engeln und uns gibt es eine interessante Parallele. In Vers 10 sagt der Engel zu den Hirten: Ich verkündige euch große Freude. Wörtlich heißt es hier im Griechischen: Ich evangelisiere euch. Denn Evangelium bedeutet übersetzt frohe Botschaft. Die frohe Botschaft war für das ganze Volk bestimmt. Nicht nur für die Juden, sondern auch für die Heiden. Gott hat eine frohe Botschaft für jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde. Eine Botschaft der Liebe und Fürsorge. Und wie der Engel die frohe Botschaft kannte und von Gott berufen war, diese frohe Botschaft in die Finsternis zu bringen, so sind auch wir von Gott berufen, eine Botschaft in diese finstere Welt zu bringen und anderen ein Licht zu sein. Die dreifache Engelsbotschaft aus Offenbarung 14. Und ein wesentlicher Teil dieser dreifachen Engelsbotschaft ist das ewige Evangelium von der Liebe Gottes, das allen Menschen verkündet werden soll. Jeder einzelne von uns, der Jesus Christus angehört, soll ein Angelos sein, ein Bote. Obwohl die meisten Menschen, wie leider auch heute, nicht offen bzw. bereit waren für die frohe Botschaft des Engels, so haben die Engel trotzdem welche gefunden. Wenn wir Gott darum bitten, wird er auch uns zum Menschen führen, den wir eine große Freude verkündigen dürfen. Gott wartet nur darauf, dass er uns gebrauchen kann. Und was ich so schön finde, der Engel verkündet nicht nur große Freude, sondern er selbst hat auch große Freude in der Verkündigung. Lasst uns weiterlesen. Verse 13 bis 14. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Als die Hirten sich an das Licht des einen Engels gewöhnt hatten, konnten die anderen Engel ihre Freude nicht länger für sich behalten. Die ganze Engelschar offenbarte sich nun den Hirten und ein himmlischer Jubelgesang ertönte freudig in ihren Ohren. Zwei Sätze nur aus dem Leben Jesu. Die himmlischen Heerscharen erhellten die ganze Ebene mit ihrem Glanz. Es war das prächtigste Bild, das Menschenaugen je wahrgenommen haben. Wessen das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Jeder einzelne Engel war mit solch einer tiefen Freude über die unvorstellbare Gnade und Liebe Gottes erfüllt, dass sein Mund überging zu Gottes Ehre. Wie würde sich Gott doch freuen, wenn es bei dir und bei mir auch so wäre. Obwohl Jesus nicht für die Engel gekommen ist, sondern für uns Menschen, waren die Engel alle bei diesem freudigen Ereignis dabei. Doch das Traurige, von denen, die es betraf, den Menschen, hat es kaum jemand mitbekommen. Warum haben die Engel eigentlich genau das gesungen? Vers 14 ist im Prinzip eine poetische Beschreibung der 10 Gebote. Die 10 Gebote besagen, dass wir Gott an erste Stelle setzen sollen. Ihm gebührt alle Ehre und aller Lob. Und die 10 Gebote besagen auch, dass wir Menschen liebevoll miteinander umgehen sollen. Friede auf Erden den Menschen. Als Jesus auf die Welt kommt, singt die ganze Engelschar eine poetische Zusammenfassung der 10 Gebote, dem Gesetz der Liebe. Weil hier der geboren wird, der als einziger die 10 Gebote vollkommen halten wird und der uns die Kraft geben wird, selbst die 10 Gebote zu halten. Verse 15 und 16. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Auch wenn die Engel wieder gen Himmel fuhren, haben die Hirten dieses Ereignis sicherlich nie wieder in ihrem Leben vergessen. Nun konnten sie es nicht mehr erwarten, ihren Erlöser persönlich zu sehen. Verse 17 bis 20. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Wir können nicht nur von den Engeln viel lernen, sondern auch von diesen Hirten. Die Hirten hatten eine persönliche Begegnung mit Jesus. Und was geschah dann? Sie konnten es nicht lassen, vom Heiland der Welt zu erzählen. Wie zuvor bei den Engeln ging auch ihnen der Mund über, weil ihr Herz voll war von der Erkenntnis der Liebe Gottes. Jesus war kaum geboren, da hatte er mit diesen einfachen Hirten schon die ersten Missionare. Noch lange bevor Johannes der Täufer oder Petrus als Botschafter Jesu in Erscheinung traten, verbreiteten diese Hirten die wunderbare Botschaft, das Evangelium. Sie gaben das Licht, das Gott ihnen geschenkt hatte, mit großer Freude weiter. Noch etwas Schönes, was wir von den Hirten lernen können. Das Hirtenleben war alles andere als romantisch und schön und einfach. Es war oft ein hartes Leben. Aber weil die Hirten sich mit der Prophetie und mit Jesus beschäftigten und auf die Ankunft ihres Erlösers warteten mit einem offenen Herzen, wurden sie von Gott reich gesegnet. Und schließlich konnten sie ihren Heiland sogar von Angesicht zu Angesicht sehen. Und genau dies wird auch auf uns zutreffen. Auch wenn unser Leben hart sein mag, Gott verheißt uns nirgends in seinem Wort, dass immer nur die Sonne scheinen wird in unserem Leben. Sondern manchmal sogar genau das Gegenteil. Auch wenn unser Leben hart sein mag, werden wir von Gott doch reich gesegnet werden. Wenn wir uns mit unserem Erlöser Jesus Christus und der Prophetie seines baldigen Kommens beschäftigen. Und wenn wir den Weg gehen, den Gott uns zeigt, wird auch bei uns der Moment kommen, wie bei diesen Hirten, wo wir unseren Schöpfer von Angesicht zu Angesicht schauen werden. Zum Schluss der Predigt möchte ich noch einmal zum Anfang zurück. Als ich früher diese Geschichte gehört habe, und ich habe sie oft gehört, und als ich sie dann auch selbst in der Bibel gelesen habe, habe ich mir oft gedacht, die arme Maria, der arme Josef und vor allem das arme Jesuskind. Niemand hatte eine Unterkunft für sie frei. Nur dieser Stall wurde ihnen gegeben. Bei der Ausarbeitung der Predigt wurde mir bewusst, dass in dieser Begebenheit, die so viele Menschen auf dieser Erde kennen, eine ganz tiefe Botschaft für uns persönlich steckt. Denn genauso wie damals wird auch heute noch eine Herberge gesucht. Genauso wie damals wird auch heute noch an der Tür geklopft. Aber nicht von Josef oder Maria, sondern von Jesus selbst. Er klopft an die Türe unseres Herzens. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Offenbarung 3, Vers 20. Wie reagieren wir auf Jesu Bitte? Schicken wir ihn auch weg, weil alles schon besetzt ist? Alles schon belegt? Tut mir leid. Ist unser Herz auch überfüllt, wie damals die Herbergen in Bethlehem? Voll mit Weltlichkeit, voll mit Götzen. Sicherlich viele Menschen weltweit, die diese Geschichte hören, haben auch Mitleid mit Jesus und finden es traurig, dass keine Herberge für ihn frei war. Und merken dabei gar nicht, so wie ich damals auch, sie merken es nicht, wie traurig Jesus über sie selbst ist, weil sie genau das Gleiche heute tun, weil sie ihr Herz vor ihm verschließen. Kein Platz für dich, obwohl er nur das Beste für sie möchte. Noch ein weiterer wichtiger Punkt. Der Besitzer des Stalles war offensichtlich nicht dabei bei der Offenbarung von Gottes Herrlichkeit in der Krippe. Wenn wir glauben, dass wir Jesus nur den Stall in unserem Leben geben können. Nur einen Randbereich unseres Herzens. Und dann an der Offenbarung seiner Herrlichkeit teilhaben können, wenn er wiederkommt. Ihr Lieben, dann täuschen wir uns gewaltig. Dann täuschen wir uns gewaltig. Das Schöne bei Jesus ist, wir dürfen ihm gerne, sehr, sehr gerne, den Stall mit all dem stinkenden Mist in unserem Leben geben. Gerne. Er kümmert sich so gerne darum. Jesus will aber auch den Rest unseres Herzens. Er will unser ganzes Herz. Der damals vor circa 2000 Jahren auch für dich den Himmel verlassen und sich so weit erniedrigt hat, lebt auch heute noch. Und er wartet nur darauf, dir seine bedingungslose Liebe zu offenbaren. Jesus hat alles, wirklich alles, für dich gegeben. Was bist du bereit, ihm zu geben? Und ich möchte zu Gottes Ehre hier verkündigen: Jesus, mein ganzes Herz, mein ganzes Leben zu geben, war mit Abstand die beste Entscheidung meines Lebens. Ich bereue keine einzige Sekunde. Und ich bin überzeugt, ich werde auch in Zukunft keine einzige Sekunde diese Entscheidung bereuen. Denn Jesus ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Seine Liebe hört nicht auf. Seine Gnade hört nicht auf, an uns Menschen zu wirken. Was ich heute bereue, ist, dass ich diese Entscheidung nicht schon früher getroffen habe. Daher möchte ich schließen mit einem eindringlichen Rat aus Gottes Wort. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Ich bin überzeugt, fest überzeugt, Jesus wird bald wiederkommen. Nicht als kleines, hilfloses Baby, sondern als König der Könige in unvorstellbarer Herrlichkeit. Und er will auch dich mit nach Hause holen, weil er dich liebt und sich so sehr nach dir sehnt. Mögest du dein Herz öffnen, voll und ganz, wenn du es noch nicht getan hast, und ihn Wohnung nehmen lassen in deinem Herzen, zu deinem eigenen Besten. Möge Gott dich reich segnen. Amen. Ich würde gerne zum Abschluss noch mit euch beten. Lieber himmlischer Vater, hab du Lob und Dank für deine unendliche Liebe, dass du deinen geliebten Sohn in die Welt gesandt hast, dass jeder, der an ihn glaubt, jeder, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und lieber Heiland, lieber Herr Jesus Christus, hab du Dank, dass du den Himmel freiwillig verlassen hast, dass du freiwillig auf diese Erde gekommen bist und nicht in Luxus und Prunk und Pracht gelebt hast, sondern damit auch die Ärmsten unter den Armen sich mit dir identifizieren können, bist du in einem Stall geboren worden, in einer Krippe, und hast ein armes Leben geführt. hast dich so weit erniedrigt, dass wir in Ewigkeit staunen werden über diese Erniedrigung. Und lieber Heiland, bitte schenke du uns deine Liebe ins Herz, dass wir dir wirklich unser Herz voll und ganz öffnen, dass wir dich nicht wegschicken, weil unser Herz schon belegt ist, dass wir dich aufräumen lassen in unserem Leben, in unserem Herzen. Denn du möchtest nur das Beste für uns. Und hab Lob und Dank, dass wir in dir den guten Hirten haben, der uns über alles liebt. Gelobt seist du, Herr Jesus, in Ewigkeit, in deinem Namen. Amen.